Marco,
ja,
ich kann es gar nicht glauben. Es ist wirklich passiert. Die spektakulärste Serie des Jahres ist endlich hier. Weißt du noch Star Wars? Weißt du noch, dass ganz, 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 ganz viele Serien rauskommen? Von all diesen Serien ist jetzt die neueste rausgekommen. Und sie heißt The Acolyte. Das ist eine Serie, die mit sehr, sehr viel Hype kam. Und jetzt ist sie hier und ich kann es wirklich kaum erwarten, voller Freude und Enthusiasmus über dieses neue Stück Content zu reden. Weil Content ist die Zukunft.
Weißt du, ich gehe überhaupt nicht mit deiner Kritik mit.
Nee?
Nee, also wenn sich eine dieser vielen Star Wars Serien nicht wie Content anfühlt, dann ist es ja The Acolyte. The Acolyte ist nicht ganz dieser kalkulierte Content, den man jetzt zum Beispiel Obi-Wan anlasten müsste. Ich kann The Acolyte vieles anlasten, aber nicht, dass es einfach nur Content ist. Da gibt's halt jemanden, namentlich hier Leslie Headland, die so eine klare Vision hatte, die nicht ausschließlich gut ist, da bin ich bei dir. Aber dadurch fühlt es sich ja nicht wie der kalkulierte Content an, den wir ja teilweise kriegen. Also der darauf aufbaut, Nostalgie anzuzapfen. Hast du hier deutlich weniger als in den meisten anderen Star Wars Sachen, die wir so kriegen.
Das stimmt, es gibt keine Nostalgie-Gebete, das gebe ich dir. Aber für mich, also jetzt so Revue passierend lassen, wenn wir uns anschauen, was wir so an Serien bekommen haben, selbst wie die sich teilweise weiterentwickelt haben, weil Mandalorian war ja was, was die Fans, sag ich mal, so ein bisschen wieder vereint hat nach der Sequel-Trilogie. Aber das wurde dann auch sehr schnell Content, Content, Content.
Ab der dritten Staffel, die würde dritte ich sagen. Staffel, man spürt es in der zweiten, ab der dritten
ist es klar. Ab der dritten ist es genau das, ja, das gebe ich dir.
Mit der Zwischenstaffel Boba Fett ist es
genau, genau. Aber ja. Jetzt so Revue passierend lassen, etwas, was ich wirklich als Serie bezeichnen würde, gibt es von Star Wars nur einmal und das ist Andor. Und das ist wirklich was, wo ich sage, da haben die echt eine coole Vision gehabt. Und da haben die auch was zu erzählen gehabt und da ist das Pacing auch angepasst an das, was sie erzählen. Und Acolyte, ja, sie können keinen Legacy-Charakter zurückbringen, um ihn kaputt zu machen, aber sie können diesen vermoderten Leichnam, der sich mittlerweile Star Wars nennt, einfach noch ein bisschen weiter schänden. Und
Hey, Alter, nee, sorry, da gehe ich nicht mit. Wie kannst du so einen Quatsch sagen?
Wieso das Quatsch? So sehe ich das.
Nee, das ist wieso was hat das mit Chanten von Star Wars? Das sind zu harte Worte für eine Serie, die wirklich versucht, ein bisschen was Eigenes zu sein und dieses High Republic Aura mitzunehmen. Ob dir das jetzt immer gelingt, möchte ich mal auch dahin stellen, aber das ist doch nicht dasselbe. Das schwimmt ja mehr in den Gefilden von The Old Republic, von dem Videospiel, als jetzt, keine Ahnung, in Mandalorian gefilmt.
Erneut.
Ist doch nicht dasselbe.
Ich habe nicht gesagt, dass es dasselbe ist. Ich habe nicht gesagt, dass es dasselbe ist wie ein Nostalgia-Bait-Content. Ja. Ich habe nur gesagt, das ist ein neuer Content, aber der sich einfach nur für mich anführt wie moderne Leichenschändung. So fühlt sich für mich an.
Aber welche Leiche wird denn hier geschändet, Eve?
Die Leiche, die sich Star Wars nennt. Das ist doch
eine Behauptung, die jetzt einfach so in den Raum stellst. Wenn du das über Luke Skywalker in Episode 8 sagst, verstehe ich das sogar. Aber das verstehe ich nicht.
Luke Skywalker wurde ja nicht, seine Leiche wurde ja nicht geschunden in The Last Jedi, denn da hat er ja noch gelebt. Die haben ihn da umgebracht. Aber also sein Charakter haben sie umgebracht. Aber das hier fühlt sich für mich, und ich muss es leider sagen, wie das letzte bisschen Milch, das aus dieser Kuh rausgedrückt wird, um zu sagen, wir machen irgendwas Neues. Und ich finde, es fühlt sich gar nicht so neu an. Und wir haben Figuren, die keine sind. Mal bisher zumindest. Ich finde keine Figur irgendwie interessant. Aber guck mal, es gibt Lichtschwerte. Guck mal, es gibt Planeten, die ihr kennt. Aber wir hauen noch mal den Titel runter, weil ihr ganz doof seid. So, Coruscant. Hey, guck mal, da steht sogar Coruscant.
Ich kenne nur einen Planeten davon.
Ja, Coruscant.
Also die anderen sind bestimmt aus den Legends und aus
High Republic. Ich rede von Coruscant. Da habe ich wirklich an Rings of Power gedacht.
Ja, du hast aber Plural benutzt.
Ach so, ja. Und
es stimmt halt nicht. Das macht die Serie halt nicht. Sorry. Das ist halt eine gerade so unfaire Kritik gerade von dir.
Ich sehe es nicht als unfair. Es ist für
mich. Hey, doch, es ist nicht so unfair. Wenn du sagst, sie machen dieses Nostalgia-Baiting und nur Sachen, die du schon kennst, und es ist halt eine Sache, die du kennst von dem Planeten.
Ganz kurz, ich habe nicht gesagt, dass sie
Du hast halt konkret Planeten gesagt.
Planet. Aber ich habe nicht gesagt, dass sie Nostalgia-Baiting machen. Ich habe das Gegenteil gesagt. Sie machen kein Nostalgia-Bait.
Ja, okay.
Sie machen was Neues, was sich sehr neu anfühlen soll, für mich sich gar nicht mal so neu anfühlt, und es fühlt sich für mich klinisch steril uninteressant und ohne jeglichen Tiefgang an. Und zu sagen, dass diese Serie eine Art Whodunit sein soll, was uns ja der Trailer suggeriert, ja, das ist eine Whodunit, wenn sie von einer AI geschrieben wird oder von einem Achtjährigen. Suchst dir aus, was besser ist, weil dafür ist es nicht klug genug geschrieben. Die Dialoge zählen für mich zu den schlechtesten Dialogen in ganz Star Wars. Ich glaube, seit Episode 2 oder 1, das sind ja so die Meisterbeispiele für schlechte Dialoge, gab es nicht so schlechte Dialoge, weil die ganzen Anakin-Padme-Dinger, die waren halt lachhaft, wie deren Romanze uns aufgedrückt wurde mit wirklich schmalzigem Dialog und er mag keinen Sand und so weiter, okay. Aber das ist für mich Suicide Squad Level. Das ist,
hast du es auch auf Deutsch gesehen? Also nur auf Deutsch gesehen oder hast du auch auf Englisch gesehen?
Ich hab's, muss ich sagen, leider bisher nur auf Deutsch gesehen.
Ja, weil ich hab's nur auf Englisch gesehen und ich fand's bei weitem nicht so schlimm, wie du mir vorher geteasert hast.
Deswegen, ich fürchte, also das sage ich auch noch, direkt nachdem wir das hier aufnehmen, gucke ich es mir nochmal in OV an. Aber die deutsche Synchro ist fürchterlich.
Das kann sein.
Also ganz fürchterlich. Und die hat vielleicht auch noch ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich die Serie noch weniger mochte. Aber wenn ich sie in einem Wort bezeichnen würde und jetzt nicht nochmal Content zu sagen, ist langweilig. Also
das kann ich verstehen.
Ich fand es schrecklich langweilig. Und ich glaube, ich habe mich bei keiner Star Wars Serie bisher, die wir hatten, so gelangweilt.
Das trotz Ahsoka, sagst du?
Ja, trotz Ahsoka, ja.
Also für mich ist Ahsoka mit Abstand die langweiligste Star Wars
Serie. Also ich habe mich wirklich, der Plot, den sie erzählen, ich finde, den erzählen sie im Schneckentempo, was ja gar kein Problem wäre, wenn sie dann auf Atmosphäre setzen würden oder Figurenzeichnung oder irgendwas. Aber ich sehe da gar nichts. Ich sehe ja wirklich gar nichts. Ich sehe, das ist mein Fazit. Ich finde, das ist echt next level Boredom. Also ich bin froh, dass uns sehr bald House of the Dragon Season 2 erwartet. Ich glaube, da bist du auch schon sehr heiß drauf. Und ich vermisse es, wieder eine Serie zu sehen, die mich so richtig engaged und in die Welt entführt und gute Dialoge und alles drum und dran. Klar, du darfst House of the Dragon und so ein HBO-Star-Writing eh nicht vergleichen mit dem, was wir hier haben. Aber
ja, ich gehe überhaupt nicht mit dir mit, das habt ihr jetzt schon rausgehört. Herzlich willkommen zu Nerd und Kultur, der Podcast, in dem wir als Kurzfazit vorziehen und das als Anmoderation nehmen in den ersten 8 Minuten des Podcasts, weil Yves wie immer einfach alles ignoriert, was ich auf dieses Miniskript, das auf eine SMS passt, draufschreibe. Wer schon immer von uns den großen The Last Jedi Podcast erwartet hat, könnte ihn heute kriegen, weil Yves hat zwei Wochen vor mir hast du The Acolyte gesehen. Ich habe das wirklich heute unmittelbar vor dieser Podcast-Aufnahme morgens gesehen. Und ich war auf das Schlimmste gefasst, auch weil die Reviews eher mittelprächtig sind insgesamt. Ich habe sogar im Vorfeld die Review von Alpa noch so halb gesehen, nicht ganz. Ich wollte nicht komplett voreingenommen reingehen, aber ich wollte zumindest mal hören, was Alpa von Cinema Strikes Back sozusagen hat. Ich bin bei weitem nicht so negativ wie ihr, vor allem nicht wie du. Wobei Alper auch, glaube ich, nicht so negativ ist wie du. Aber er hatte eher Probleme ab der 3., 4. Folge. Er hat schon mehr gesehen als wir zwei. Wir haben jetzt die ersten 2 gesehen. Ich finde, vieles von dem, was mir versprochen wurde, da bin ich bei dir, ist da nicht so drin, wie ich es erhofft habe. Also überhaupt nicht. Ich würde einen ganz anderen Vergleich aufziehen, weil du hast das Wort Serie benutzt, als wäre das was Heiliges und die meisten Star Wars-Serien kommen da nicht ran an diesen Begriff. Ich würde es anders definieren. Ich würde sagen, Andor ist in seiner Perfektion für mich der beste Star Wars-Content seit Episode 5, inklusive The Last Jedi, was du ja überhaupt nicht so siehst, aber ja. Ich liebe Andor. Andor ist wirklich, also zumindest das bestgeschriebene Star Wars seit 1980.
Andor ist vom Writing her allein, kommt das an HBO-Qualität ran.
Darauf wollte ich gerade hinaus, auf diesen Vergleich. Andor fühlt sich an wie eine fucking gute HBO-Serie, bloß mit Star Wars. Das ist etwas, was wir gar nicht auch erwarten konnten, auch nicht nach Rogue One. Also es gab Hinweise, ich hatte auch mal ein Preview-Video zu dem Thema gemacht, über das Writing der Serie, wie ausgefeilt das Writing ist, noch bevor sie überhaupt irgendwas gedreht haben, was für Star Wars relativ ungewöhnlich ist. Also selbst für die alten Filme, da wurde so viel on the fly geändert, so viel reagiert auf den Film davor. Selbst bei den alten Filmen, selbst bei den neuen Filmen, selbst bei den Prequels, die ja ach so vorgeplant sind, ist es auch nicht. Kein Star-Wars-Drehbuch in der Star-Wars-Geschichte war so gut vorbereitet und entwickelt wie die erste Staffel Andor, und das merkt man. Und jetzt haben wir diese Serie im Vergleich dazu. Auch noch mal im großen Vergleich zu all den anderen Serien. Und wenn Andor eine HBO-Serie ist, dann ist für mich Acolyte eine
CW.
Dieser... Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Dann ist Ahsoka ist für mich eine CW-Serie. Lauter bekannte Namen in schlechten Kostümen, die vor einem Greenscreen oder von einer Volume rumstehen und bedeutungsschwere Dialoge halten, die gar nicht so bedeutungsschwer sind. So, ich finde Ahsoka unerträglich. Das ist für mich, Nostalgia-Bait. Ohne Ende. Ja, und zwar nur, ey, du hast doch Clone Wars gesehen. Hier hast du eine Serie für dich. So, das ist, Acolyte ist mehr wie eine gute, oder eher okay Netflix-Fantasy-Serie. Da sind so Sachen drin wie Production Value, da ist so Sachen drin wie Binge-Worthy Pacing, weil es immer mit so einem Cliffhangerig endet, nie so ein richtiges Ende findet. Keine dieser beiden Folgen, die ich gesehen habe, hat ein richtiges Ende, sondern nur ein, eigentlich musst du die nächste Folge direkt im Anschluss schauen, was sich nach den zwei gestarteten Folgen bei der zweiten Folge besonders wie ein Tritt anfühlt, weil jetzt muss ich doch eine Woche warten auf eine Serie, die sich so anfühlt wie eine Netflix-Serie. So, alle Folgen auf einmal, binge es runter oder lass es. So, ne? Mhm. Also, für mich ist das eher so eine Netflix-Serie, was irgendwie auch passt, weil Leslie Headland hat halt bei mir viel Credit erspielt mit Russian Doll oder Matroschka, wie die ihre Netflix-Serie auf Deutsch heißt.
Matrioschka.
Oder richtig ausgesprochen, du kannst es natürlich. Heißt wirklich Matrioschka, nicht Matroschka.
Matrioschka. Ich hab sogar echte Matrioschkas zu Hause.
Echt? Okay. Aber ja, hast du Matrioschka mal gesehen oder Russian Doll?
Nee, aber ich habe sehr Gutes davon gehört.
Das ist also eine fantastische Serie. Das ist eine der besten Time Loop Serien, die ich gesehen habe bisher. Die ist beste die wahrscheinlich.
Eine, ist das nicht die eine aus American Pie?
Ja, natürlich. Hauptrolle? Das ist, wie heißt sie nochmal?
Die beste Freundin von Tori Spelling war.
Aber die hat ja weißt du noch, was meine Lieblingsserie letztes Jahr war? Als wir ein Video dazu gemacht haben. Also, Ryan wir haben Johnson's? Ja einen Podcast gemacht, sorry, einen Podcast.
Ryan Johnsons Serie, Serien. Diese?
Hä?
War das nicht Ryan Johnsons Serie, diese?
Ja, genau. Das ist die mit der, mit genau derselben Hauptdarstellerin. So, jetzt komme ich gleich. Natasha Lyonne. Jetzt fällt es mir ein, bevor ich draufklicke. Natasha Lyonne ist das. Mhm. Natasha Lyonne hat ja auch so eine unglaublich, wie soll ich sagen, so eine unglaubliche präsente Ausstrahlung, ne? Also, wenn die in einem Raum ist, sie ist der Scene-Stealer. Das war so bei American Pie schon so, als sie noch jung war. Und das ist auch bei allen anderen Projekten, die sie seitdem gemacht hat, so. Und besonders ist es bei Pokerface. Pokerface ist auch entstanden, weil Ryan Johnson Russian Doll gesehen hat. Er hat das gesehen und hat dann sofort den Hörer in die Hand genommen, Natasha Lyonne angerufen und gesagt, wir müssen was zusammen machen. Wir müssen zusammen eine Krimiserie machen. Wir kriegen das hin. Und das haben sie gemacht. Pokerface ist die beste Krimiserie der letzten 10 Jahre für mich. Zumindest von denen, die ich gesehen habe. Unglaublich cooles, klassisches Fernsehen auch, weil es Case of the Week ist. So erfrischend. Also schon solche Vibes habe ich seit House nicht mehr gehabt, seit House MD, seit Dr. House.
Ich finde ja generell, wenn es eine coole Serie gibt, also wo sie sich echt Mühe geben, dann geht es manchmal in eine Richtung, dass dieses Case of the Week Format eigentlich jemandem mehr kreative Freiheiten gibt. Mhm. Das ist ja eins meiner Lieblingsbeispiele, Akte X hat ja zwei Arten von Episoden. Es gibt die Mythologie-Episoden, die sich um Alien und so weiter drehen. Und es gibt diese Monster of the Week-Folgen. Und ab einem gewissen Punkt wurde die Mythologie bei Akte X so widersprüchlich. Also wenn du dir gefolgt bist, dann merkst du, das passt doch gar nicht mehr zusammen. Oder das wird jetzt einfach nur noch wild und weiter gesponnen, um es verwirrend zu machen. Mhm. Aber dafür habe ich mich viel mehr gefreut auf die Monster of the Week-Episoden, weil da gab's alles. Mhm. Also, da gab's mal eine Schwarz-Weiß-Folge, da gab's mal eine Comedy-Folge, da gab's mal eine Folge, die von Fox gebannt wurde, weil das galt als die kontroverseste Episode im Kabelfernsehen, die so eine Anlehnung war ein bisschen an The Hills Have Eyes. Diese Folge bis heute gruselt mich, okay? Und bei Buffy ist es ja ähnlich und Angel, das sind ja Serien, die ich total liebe, weil in diesem 45, oder du liebst ja auch, ähnlich wie ich, Community. Es ist keine Case of the Week Episodenserie, aber es ist eine Konzeptfolgenserie.
Ja, ja, ja.
Und dann ist es wie so ein Ü-Ei. Du schaust eine neue Folge und überlegst dir, was macht dir diese Woche?
Konzeptfolgenserie trifft es unglaublich gut, auch bei Pokerface. Da gibt's die zweite Folge ist schon eine Tarantino-Folge, die erste Folge ist eine Ocean's 11-Folge. Und es geht immer so weit, also wenn es jetzt so um das Szenario geht und wie es sich anfühlt. Und Pokerface lebt auch extrem davon, dass unterschiedliche Regie, unterschiedliches Writing, komplett unterschiedliche Episoden mit der gleichen Hauptfigur hervorbringen. Aber das wird hier embraced. Das wird hier wirklich embraced. Also deswegen große Empfehlung an der Stelle nochmal Pokerface. Russian Doll natürlich auch. Und The Acolyte. Ihr hört es schon raus, wir sind gegenteiliger Meinung, aber wir haben trotzdem viele Übereinstimmungen. Ich glaube, wir kommen nur zu einem unterschiedlichen Schluss daraus.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, das ist wieder so ein Ding. Wir hatten mal was anderes. Ich weiß nicht mehr, was es war.
The Last Jedi.
Nein, weil bei The Last Jedi sind wir ja wirklich polar opposites. So. Ja. Aber wir verstehen jeweils die Meinung des anderen. Aber es gab mal einen Film, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, ihn gab's. Den haben wir hier besprochen. Und da hatte ich das Gefühl, du bist wesentlich kritischer als ich. Eternals? Wesentlich.
Hä? Eternals?
Nee, den fandst du einfach nur zum Kotzen. Und ich weiß nicht mehr, was es war. Und ich war ein bisschen lieber, als Witzige ist. Danach hat einer von uns beiden gefragt, wenn du so eine Bewertung geben müsstest, so Stern oder so, haben wir das Gleiche gegeben? Und ich, okay, krass. So, dann sind wir ja gar nicht so weit weg.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du, aber
dann lass mich direkt dazu fragen. Was ist deine Wertung für The Acolyte bis jetzt nach 2 Folgen?
Nach 2 Folgen?
Ja, auf einer 10er-Skala.
Auf einer 10er-Skala?
Ja, oder 5er von mir aus, aber 10er.
Wenn es eine 10er-Skala wäre, dann wahrscheinlich 3 von 10.
Oder 3 so. Von 10. Ja, nur mal also zur Einordnung, was gibst du Ahsoka, was gibst du Mandalorian?
Mandalorian kommt drauf an, erste Season würde ich wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Mandalorian
ist echt schwierig, ja, das stimmt.
Erste Season würde ich eine 8 von 10 geben. Ja. Zweite Season würde ich entweder auch noch eine 8 oder eine 7,5.
Ja. Bin ich genau bei dir übrigens.
Und die dritte würde ich so eine 6 von 10 geben.
Okay, ich habe die gleiche Mandalorian-Wertung wie du.
So, Book of Boba Fett wäre so eine 5 von 10.
Aha.
Also genau in der Mitte ist jetzt auch nicht das. Ja.
Finde ich gut. Ja.
Obi-Wan, also Ahsoka würde ich wahrscheinlich auch wieder eine 6 von 10 geben.
Okay.
Und Obi-Wan fand ich bis dato das Schlimmste. Also das würde ich so eine 4 von 10 geben vielleicht. Also es gab 2-3 Momente, die ich gut fand bei Obi-Wan, aber im Gesamten fand ich die Serie, die fand ich wirklich zum Kotzen.
Ich glaube, ich würde Obi-Wan und Ahsoka jeweils eine 5 von 10 geben.
Ja, ich bei Ahsoka ist es bei mir eine 5-6 und bei Obi-Wan ist es eine 4. Ja. Also das fand ich wirklich. Da empfehle ich auch allen, die jetzt zuhören, wirklich dein Video.
Danke.
Ich finde dein Video zu Obi-Wan, was ich so cool finde. Guckt euch sowohl sein Video als auch mein Video an, weil ich bin auf meiner Meinung nach den haarsträubendsten Plot und die bescheuertsten Charakterentscheidungen in ganz Star Wars eingegangen. Und Marco ist auf die beschissenste Inszenierung in ganz Star Wars eingegangen. Und das heißt, wenn ihr diese beiden Videos vereint, dann merkt ihr, wie schlimm Obi-Wan wirklich ist.
So. Vermutlich, so. Aber weißt du, warum gebe ich 5 von 10? Ich glaube, das klingt ja in Wirklichkeit in der Review harscher, aber es gibt Production Value in beiden Serien, muss man einfach sagen. Haben ja viele Serien nicht. Und es gibt viele Darsteller, bei denen man absolute Sympathiepunkte hat für ihre Darsteller. Also auch in Ahsoka. Ich kann Ahsoka noch so viel kritisieren. Ich mag ja eigentlich jeden einzelnen gecasteten Ahsoka. Ich finde nur die Dialoge, die sie haben und wie sie zusammengewürfelt werden und welche Bedeutung sie für die Story haben, absolut lächerlich. Und deswegen bin ich immer noch bei einer 5 von 10. Aber ich langweile mich zu Tode. Ich langweile mich wirklich zu Tode. Also Ahsoka ist eine Serie, da habe ich Schwierigkeiten, die Augen aufzuhalten. Und da geht es mir bei The Acolyte anders. Weißt du, was ich jetzt Acolyte geben würde?
Nee, und da bleibt ja nur noch Endor.
Ach so, Endor ist 10 von 10, habe ich schon gesagt.
Ja, Endor wäre bei mir eine 10 oder eine 9. Ich bin nicht ganz sicher, 9 oder 10. Weil 10 von 10 ist für mich immer so was ganz Krasses. Ich glaube, da müsste ich noch mal gucken, so, um final zu entscheiden. Mhm. Aber eine 9 ist es mindestens.
Ich sage dir, warum es 10 von 10 ist. Ich finde, Star Wars zeichnet sich auch immer dadurch aus, dass du in jedem Film oder jeder Serie von mir aus, die du liebst, so unglaublich memorable Momente hast, in denen du Gänsehaut kriegst, in denen du vielleicht auch mal losheulen willst vor Glück oder auch vor Trauer, in denen du wütend bist, die so pushing auch sind. Und Endor hat es. Ich wirklich, ohne Witze, ich glaube, dieser Fight the Empire-Moment, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran nachdenke.
Ja, mit diesem Hologramm, ne? Wie gut
das gemacht ist. Ja.
Mit diesem Hologramm. Ja. Und auch noch die Idee, also nicht nur das, ich finde, da gibt's so viele Nuancen in der Szene. Mhm. Ich liebe zum Beispiel die Idee, dass das Imperium einfach nur das Hologramm dann auch noch überdecken will. Ja. Weißt du?
Ja, ja.
Weil sie fangen nicht gleich an zu schießen, sondern deren Bedrohung gerade sind die Worte. Das heißt, sie müssen jemanden stumm schalten.
Ja.
Weißt du? Also, und wenn ich das sage, kriege ich auch Gänsehaut.
Das ist so bedeutsam auch in dem Moment. Und so übertragbar auf die echte Welt.
Und einer der besten Charaktere ever ist ja hier Skarsgård. Mhm. Also Skarsgård ist von neuen Star Wars Figuren, ich meine wirklich neuen Figuren, die erfunden wurden frei in diesem neuen Kosmos, ist eventuell meine Lieblingsfigur im neuen Star Wars.
Er hat auf jeden Fall den besten Monolog im gesamten neuen Star Wars.
Er hat den besten Monolog, aber er hat auch, er ist so herrlich ambivalent. Mhm. Und er ist wirklich, er hat sogar ein bisschen, weißt du, früher war so der ambivalenteste Charakter Han Solo in der originalen Trilogie. Weißt du, es war ein Schmuggler, es war ein Anti-Held und so weiter und so fort, der dann zum Held wurde. Mhm. Aber das ist sowas von Next Level und ich mochte sogar diese Eröffnungssequenz, die so ein bisschen Blade Runner-mäßig war. Und es gibt jetzt Bordelle bei Star Wars, will ich nur mal sagen.
So. Aber davon bin ich die ganze Zeit ausgegangen, dass es im Outer Rim Bordelle gibt.
Ja, sie aber ich fand's krass
zu sehen. Sie kokettieren damit, sie sprechen es nur nicht aus.
Ich weiß. Aber ja, was gibst du The Acolyte?
The Acolyte gebe ich nach 2 Folgen.
Genau, das muss man noch dazu sagen. Ja. Das muss man bei uns beiden dazu sagen. Meine Meinung kann sich echt noch ändern, weil es kommen ja noch 6 Episoden. Es
kann auch schlechter werden, nachdem was Alper sagt.
Es kann schlechter, aber es kann auch besser werden. Also ich habe jetzt auch keine fest eingefahrene Meinung. Das ist nur mein Eindruck nach 2 Episoden, die mich radikal ernüchtert haben. So.
Ich glaube, Stand jetzt, also ganz frisch rauskommend, würde ich 7/10 geben.
7 sogar, wow. Das ist, ich also hätte das ganz ehrlich.
Von Mando Staffel 2 haben wir, glaube ich, gesagt. Nee, Staffel 3.
Also bei. Ich,
ja, Staffel 3.
Nee, aber Staffel 3 hättest du auch 6 gegeben,
dachte ich. Hast du nicht 7 gegeben? Ich war ganz deiner Meinung. Staffel 3, 7/10, hast du gesagt, glaube ich. Staffel 1 und 2, 8/10.
Staffel 1, 8. Staffel 2, 7,5 oder 8. Ja. Und Staffel 3, 6.
Ach, so hast du 6 gegeben?
Ja, ja. Zum Ende hin fand ich Mando 3 hat echt abgenommen.
Dann finde ich es tatsächlich ein bisschen besser als Mando Staffel 3 bis jetzt.
Okay. Krass.
Also krass. Ich mag einfach ein paar der Figuren sehr. Ich finde die Ideen sogar teilweise toll. Ich finde es in der Ausführung an manchen Stellen so schlampig, dass ich wirklich mit den Augen rolle. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen bei dieser Serie. Aber, und das ist das große Aber, warum ich 7/10 gebe, sowas habe ich in Live-Action-Star Wars noch nicht gesehen. Und das mag ich schon sehr daran. Das ist wirklich dieses Eastern-Feeling, das sie haben, dass sie da alle hingehen, finde ich erfrischend. Das habe ich mir seit Star Wars Visions wirklich, du erinnerst dich an unserem Podcast darüber, über diese japanische Animations-Anthology-Serie.
Das war wirklich toll.
Das habe ich mir wirklich gewünscht. Nach Visions sowas mal in Live-Action zu sehen.
Fairness halber, es gab eine Eastern-Live-Action-Sache und das war damals diese Ahsoka-Episode in Mandalorian Season 2.
Ja, die ist schon sehr Eastern, die ist aber auch die beste Episode der gesamten zweiten Staffel.
Für mich der
und so hätte Ahsoka die Serie sein müssen, meine
Meinung
nach.
Für mich eventuell der gesamten Serie. Weil sie so einen geilen Mix hat aus Eastern und Western.
Ja,
weil
ja.
Mando hat da ein Western-Duell, so ein Revolverhelden-Duell und sie hat da so ein Samurai-Duell und das finde ich ziemlich cool und die ist auch mythisch und mystisch und.
Ich hätte nie über die Ahsoka-Serie gejammert, wenn sie wirklich so gewesen wäre wie diese Folge.
Die war richtig super. Diese Folge war ganz, ganz klasse.
Ja, und ich bin, ich mag Acolyte deutlich mehr als du, aber ich sehe große Schwächen, die, wenn es schlecht läuft, diese Wertung von 7/10 drastisch runter machen würden. Das muss man im Spoiler-Part besprechen. Ich muss auch zugeben, es macht auch nicht Sinn, noch viel mehr rumzutanzen, weil das ist eine Serie, da kann, muss man eigentlich direkt so all-in gehen, was Spoiler angeht.
Ja, ja.
Vor allem, ich meine, ihr habt jetzt 25 Minuten Zeit gehabt, euch ein Bild zu machen, ob ihr es sehen wollt oder nicht, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Deswegen würde ich langsam in den Spoiler-Part überleiten.
Aber ich muss sagen, wenn du und ich so erstmal erschöpft sind von unseren Debatten gegen was Star Wars angeht.
Dann kann ich mich auf deine Überleitungen verlassen.
Das neigt ja dazu, ein bisschen zu entkräften.
Ja.
Und wenn man dann noch im Sommer so dehydriert ist, ja, dann braucht man echt was Gutes zu trinken. Und das bringt uns zum heutigen Sponsor. Es ist Holy Getränke. Die beste Alternative zu ungesunden Energy Drinks, denn das Ganze ist ganz ohne Zucker und ohne unnötige Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Taurin. Und die Nummer ist sogar nachhaltig, kein Dosenmüll. Und Marc und ich, wir machen eh kein Hehl draus. Wir trinken das sehr viel in unserer Privatsphäre.
Ich sitze ein bisschen auf Trocknen gerade.
Oh, du sitzt auf Trocknen?
Ja, ich habe witzigerweise sogar zufällig ein Holy-Shirt heute an, weil das war mal im Adventskalender, glaube ich. Und ich ziehe das gerne zum Sport an. Deswegen, und ich wollte später noch ein bisschen ins Gym gehen. Deswegen habe ich zufälligerweise jetzt ein Holy-Shirt. Das hat aber nichts mit der Platzierung zu tun an. Und ich habe, mein Holy liegt noch im Büro. Und ich muss es noch mitnehmen. Und also hier die Vorräte zu Hause bei mir, ich habe das immer so zweigeteilt. Ich habe immer was zu Hause und immer was im Büro. Und die Sachen zu Hause, ich hatte in den letzten Wochen so viel Homeoffice, dass ich das alles leer gesoffen habe. Es hat aber auch nicht geholfen, dass meine Freundin so viel davon trinkt. Und deswegen ist das alles leer. Ich sitze hier auf dem Trockenen gerade. Normalerweise wäre die Einladung dieser Werbung ja immer gewesen, dass ich immer ein bisschen was davon gerade trinke, aber ist nicht. Es ist leer hier. Ich muss es erst noch herschleppen.
Ja, bei mir wird das immer leer gemacht von Kollegen, muss ich sagen. Ich krieg eine Box und dann, Post ist da. Und dann ich so, ja, dann ohne und dann sage ich auch den Kollegen ohne Spaß, die sollen unseren Code benutzen, anstatt bei mir zu schnurren. Das habe ich mittlerweile schon in meine Werbung eingebracht bei MP, aber ohne Spaß. 5 € für Neukunden mit dem Code Nerdkultur5. Ich finde, das ist richtig, richtig fairer Deal. Ich meine, da hat man dieses Probierpaket, was echt krass ist. Du kannst dich da wirklich durchkosten bei allem und das für nur 14,99 €. Ich finde das absolut in Ordnung. Und dass man da auch noch belohnt wird. Man wird belohnt, wenn man kein Neukunde mehr ist, haben wir sogar einen Code für Bestandskunden. Da ist die 5 nicht mehr dabei. Nerdkultur, 10% Rabatt auf die Bestellung. Und ich sag's euch, es gibt so viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Sebastian hat jetzt tatsächlich für sich diese Eistee-Sorte, diese ganzen Eistee-Dinger entdeckt. Die findet er viel geiler als die anderen. Ich bin eher so der Energy-Typ.
Ich auch, ja.
Aber, und ich bleibe auch dabei, ich habe sehr früh einfach meinen Geschmack gefunden und den werde ich mir immer und immer wieder bestellen. Das ist Blueberry Bear. Ich weiß, er ist älter, aber das ist mein Ding. Das ist mein Jam. Ich bin aber auch jemand, ich mochte schon immer Kokosnuss und Blaubeere und ich wusste nicht, dass es so geil zusammenschmeckt.
Für all diejenigen unter euch, die noch nach ihrem Geschmack suchen, vielleicht mögt ihr ja Cocktails. Das passt nämlich zum Anlass auch dieser Werbung, nämlich Holy Days. Die Holy Days, weil die Holidays ja anstehen. Und sie haben 3 limitierte Cocktails rausgebracht. Also von Cocktails inspirierte Energy-Geschmäcker. Es ist natürlich ohne Alkohol. Calpirinha Crab, Daiquiri Dolphin und Mojito Mocor. Also wie immer haben sie, oder habe ich es richtig ausgesprochen, Yves?
Was hast du gesagt?
Mojito Mocor? Was
das
ist Mocor?
Das kenne ich tatsächlich gar nicht.
Ich habe das Bild gesehen. Aber es ist ja auch irgendein Tier. Die haben ja immer diese Alliteration und das ist eigentlich ganz lustig. Die gehen einfach nicht aus. Calpirinha Crab, Daiquiri Dolphin und Mojito Mocor, wenn ich es richtig ausspreche. Und diese Holidays-Aktion, die geht noch bis zum 14.06., bis zum 14. Juni um 16 Uhr. Da könnt ihr gratis Goodies abstauben, wie Postkarten, Metallstrohhalme, Metallcocktailbecher und T-Shirts, aber auch in einem Gewinnspiel teilnehmen. Und da werden
Das heißt Mocor.
Na?
Ich hab's mal aussprechen lassen. Mocor.
Mocor. Was ist denn das?
Das ist ein Vogel.
Ach so,
Das ist eine Art Papagei.
Wieder was gelernt. Naja, auf jeden Fall gibt's auch ein Gewinnspiel. Da könnt ihr Reisegutscheine gewinnen und einen Wert von jeweils 2.500 € und dann eben von Holy gesponsert in die Holy Days fliegen. Den Link dazu habe ich für euch in den Shownotes und damit Werbung Ende. Und Achtung, Spoiler-Part. Jetzt. Endlich.
Let's go!
Aber ich würde trotzdem noch ein bisschen über die Vibes dieser Serie sprechen, aber jetzt können wir es ja ein bisschen konkretisieren. Wir haben ja unterschiedliche Sprachversionen gehört. Und ich kenne jetzt nur die englische, aber ich habe mir mit dem Hinterkopf, im Hinterkopf habend, was du gesagt hast, habe ich mir schon gedacht, oh, der Dialog in Deutsch muss schrecklich sein. Allein absolute jedes, Prequel-Vibes.
Allein wenn gesagt wird, die Akolyten. Ich muss die ganze Zeit an die Akolyten denken. Ich weiß, ich bin ein, ich bin ein pubertärender Bub, aber ich musste lachen.
Was ist ein Akolyt?
Google es.
Nein, jetzt, hallo? Ich kenne nur Akolyten.
Ja, Akolyten kennst du, ne?
Ja, Akolyten kenne ich.
Kennst du nicht?
Wie schreibt man das? Akolyt. Ein großer, undefinierter Gegenstand ist das.
Akolyten ist auch ein Sprichwort für Brüste.
Das habe ich. Okay, aber das kommt daher, weil das eigentlich bedeutet, ein großer, nicht näher bezeichneter Gegenstand.
Genau.
Undefinierter Gegenstand. Das bedeutet genau. Es eigentlich.
Ja.
Und diese andere Bezeichnung habe ich noch nie gehört. Das ist also Slang oder was ist das dann?
Ja.
Ja, okay. Nee, das habe ich nicht gehört. Aber die Dialoge, die haben mich in der englischen Fassung sehr an den Duktus aus den Prequels in der englischen Fassung erinnert. Im Positiven wie im Negativen. Im Positiven, weil es so ein bisschen den Ton ja trifft, den die Prequels haben, weil das muss es ja. Es spielt zwar 100 Jahre vor den Prequels, aber alles, was man aus der High Republic kennt, sogar alles, was man tausende Jahre vorher aus der Old Republic kennt, ist sehr geprägt von den Star Wars Prequels von Lucas. Und ich finde schon, dass sie sehr stark auch versuchen, diesen Duktus aufzunehmen und so zu reden und so die Dialoge zu gestalten, was natürlich auch die negativen Folgen davon hat. Weil das sind nicht die geilsten Dialoge. So, also, absolut wenn nicht. Überhaupt, würde ich sie aber auf dem Niveau heben. Also, gerade wenn sie, es gibt sogar in beiden Folgen, glaube ich, den Fall, dass ein Gedicht rezitiert wird. Oder zumindest in der ersten wird es zweimal gemacht. Einmal in der Vision und einmal am Ende. Ne? Und das auf Englisch ist ziemlich gut geschrieben, finde ich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auf Deutsch sehr prätentiös wirkt.
Also ich werde gleich noch mal, nachdem wir den Podcast hatten, noch mal zumindest im Schnelldurchlauf ein bisschen zum OV gucken. Mhm. Vielleicht wird es auch meine Wertung ein bisschen dämpfen. Mein Problem ist, dass die Dialoge der Charakterzeichnung krass im Weg stehen.
Okay.
Also voll.
Ja.
Weil du hast das Gefühl, also Star Wars, finde ich, war im Gesamten jetzt, lassen wir mal Rise of Skywalker außen vor, ja. Star Wars war nie das krasseste plot-driven Franchise. Also es ging nie um einen komplexen Plot, weil es war ehrlich gesagt recht simpel. Es war ein Märchen, Good versus Evil und bla bla bla. Gab Subtext in der Inszenierung und so weiter, ja, aber dieses simple Märchenmäßige hat dazu geführt, dass wir uns erlauben, die Figuren atmen zu lassen, die cool zu charakterisieren und sehr viel auf Worldbuilding und Atmosphäre setzen. Und das ist das, was Star Wars ausmacht, für mich zumindest. Und hier geht es ja direkt los. Also wir sind im Spoiler-Part, oder?
Ja, hau raus.
Okay, hier geht es ja direkt los, dass jemand umgebracht wird. Und danach reden Leute einfach nur die ganze Zeit darüber und drehen sich im Kreis. Und ich will aber viel mehr, dass ich Figurendynamiken mitkriege, anstatt dass Figuren mir erzählen, wie sie zu bestimmten Sachen stehen.
Stimmt.
Und es gab einen Satz, der so lustig war, also zumindest in Deutsch. Und also ich weiß nicht, ob der auf Englisch genauso kickt, aber auf Deutsch kam der fast ran an "This is Katana". Ja. Und zwar unsere Hauptfigur, ich glaube, sie heißt Osha. Heißt sie Osha?
Ja.
Osha heißt sie, oder? Ja. Und sie war mal in der Jedi-Ausbildung, hat das links liegen lassen und jemand, der genauso aussieht wie sie, mordet gerade Jedis. Okay. Oder Jedi, Plural ist ja auch Jedi. Und das Witzige ist, dann sitzt der ehemalige Lehrmeister von Osha ihr gegenüber und sagt, du weißt doch noch, wie deine Familie verbrannt ist. Was soll sie daraufhin sagen? Nee, weiß ich nicht. Das ist für den Zuschauer. So, ja. Und dann sagt er auch.
Ich kann mich an diesen Satz nicht erinnern, auch in der englischen Fassung.
Also, gesagt. Und dann sagt er zu ihr, nachdem schon der Name ist schon gefallen, die aussieht wie sie, ist ihre Zwillingsschwester und heißt May. Ja? Daher kommt wahrscheinlich auch dieser Frozen-Vergleich. So. Und May ist der Name, der schon fällt. Und der ist schon mehrfach gefallen. Und dann sagt er May, Punkt, 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 Pause, Pause und sagt, das war ihr Name. Und ich schwöre dir, ich konnte es mir nicht verkneifen und habe gesagt, ich dachte, es wäre ihr Apfel. So, weil was soll sonst sein, May? Ihr habt den Namen schon gesagt. Ich habe schon die Person gesehen, der dieser Name gehört. Aber man sagt nochmal, May, das war ihr Name. Und wenn man sich auf die Fahne schreibt, eine Whodunit, egal was, oder eine Krimi-Story.
Ey, aber to be fair, die Serie hat sich das nicht auf die Fahne geschrieben. Das hat eine Person im Interview gesagt, die nicht Writer dieser Serie war.
Ja, okay, aber Fairness halber, selbst wenn du den Trailer anguckst, Someone is Killing Jedi, what's happening
Der Trailer kokettiert viel mehr mit Mystery, da gebe ich dir recht.
Und auch
aber die
hier.
Schreiben sich das nicht auf die Fahne, das Whodunit ist gefallen, weil einer der Darsteller, ich weiß nicht mal welcher, in einem Interview gesagt hat, das ist wie ein großes Fantasy Whodunit oder so. Und ich gebe dir recht, das ist falsch.
Das hat der Typ aus Squid Game gesagt. Also,
Das gesagt?
Ja, hat das gesagt, ja.
Ja gut, der andere ist noch krasser, weil es ist nicht seine Sprache. Er kann kaum Englisch.
Ja, und das Witzigste ist der Typ, der Jort spielt. Jort ist auch ein geiler Name. Er ist ein dänisches Wahlfilet.
Der hat das mit Anakin gesagt, ne?
Ey, der hat jetzt in 3 Interviews gesagt, Star Wars war schon immer nicht nur schwarz und weiß. Wisst ihr noch, als Anakin den Todesstern in die Luft gejagt hat? Ich so, oh.
Ja, oh. Da rasten alle Fans aus, aber Gott, der hat jetzt Luke mit Anakin verwechselt. So fucking.
Ja, gut. Aber wenn es einmal passiert, wäre okay, das kann passieren. Aber das in jedem Interview.
Ja, wenn es dir keiner sagt und die Interviews sind an einem Tag alle, ist doch logisch.
Ja.
Das weißt du doch selber. Diese Interviews passieren alle an einem Nachmittag. Und in der Zwischenzeit hat ihn keiner korrigiert. Der Arsch ist nicht er. Der Arsch sind seine Kollegen, die daneben sitzen. Nee, oder von mir aus die Aufnahmeleitung, die ihm nichts sagen.
Das waren unterschiedliche Settings, hat er auch unterschiedliche Klamotten.
Unterschiedliche Settings, okay.
Das war nicht im gleichen Junket.
Ja,
das kann ich dir jetzt schon sagen.
Aber warum sagt ihm das denn keiner?
Ja, keine Ahnung. Aber es ist peinlich.
Klar, es ist peinlich, aber er ist nicht der Writer der Serie. So,
ja gut, JJ hat sich viel mehr blamiert damals. Also beim Force Awakens Panel, als jemand gefragt hat, kommt Darth Plagueis in den neuen Film vor? Hat J.J. Abrams gesagt, ich weiß nicht, wer das ist. Ich so, oh, das darfst du doch nicht sagen. So, du hast jetzt, weißt du, du bist der Mann hinter diesem neuen Star Wars Film, zumindest Force Awakens. Das darfst du nicht sagen. Weißt du, selbst wenn du es nicht weißt, sag vielleicht und roll mit den Augen oder so.
Ja.
Aber gib nicht zu, dass du nicht weißt, was alle Fans wissen.
Ja.
So, das ist peinlich.
Ja.
Das ist einfach schlechtes Marketing.
Da bin ich bei dir. Das ist
aber
super peinlich.
Aber die zweite Folge war ja auch so ein bisschen CSI/Tatort, die Jedi Edition.
Ja, aber das ist es halt, aber nicht ein Whodunit. Weißt du, ein Whodunit ist ja wirklich.
Ja, ja,
Whodunit. Da ist mehr Mystery und Reveal dabei. Und weißt du, ich würde eher sagen, was mich schon an der ersten Folge wirklich gestört hat, war, ey, das ist doch jetzt der most obvious Soap Twist ever. Also Soap Twist. Ein Zwilling. Yeah. Vor allem, du als Zuschauer, du weißt es schon nach 5 Minuten.
Ja. Yeah.
Du weißt nach 5 Minuten, nach 10 Minuten höchstens, ist dir klar, wenn Osha, die wir gerade sehen, nicht May ist, die wir davor gesehen haben, dann gibt es nur eine logische Erklärung auf dieser Welt. Das ist ein Zwilling.
2. Entweder ist es ein Formwandler oder ist es eine Schwester.
Ich hab nicht mal gedacht, dass in Star Wars gibt es Formwandler, das stimmt. Aber ich bin einfach fest davon ausgegangen, es sind Schwestern. Höchstens, ich habe dann noch so ein bisschen halb vermutet, vielleicht ist ja doch so ein Meta-Twist, dass sie sagen, ja, sie suggerieren jetzt, es sind zwei unterschiedliche Zwillinge. Aber in Wirklichkeit lebt die tote Schwester irgendwie machtmäßig in ihr seelisch noch drin und sie ist es doch die ganze Zeit.
Das wäre besser gewesen als nur Zwillingsschwester.
Aber auch das wird in der ersten Folge schon negiert, diese Theorie. Weil wirklich die Sachen zeitgleich passieren. Und auch, weißt du, dafür, dass auch so eine Spannung herkommt, weil sie ist der Fugitive und so, ne? Da kannst du ja eine richtige Spannung draus entwickeln.
Selbst das wird
sofort abgewiegelt, weil sie sofort klären, dass sie es nicht ist.
Weißt du noch, dass du als Ahsoka rauskamst, gesagt hast, sehr viele Szenen kennen wir, aber wir kennen sie aus besseren Sachen? So wie zum Beispiel, wie hieß sie noch? Ich habe ihren Namen gerade wirklich vergessen. Diese Mandalorianische, die immer das gleiche Gesicht hat. Mit den lila Haaren.
Warum fällt mir jetzt der Name nicht
ein? Fällt auch ihr Name gerade nicht
ein. Das ist ein Mainstream-Moment gerade von uns beiden. Wir müssen es eigentlich wissen. Du bist doch der
Rebels geschaut hat. Es ist so lange her und ich habe mich gerade so.
Das ist jetzt peinlich, warte.
Das ist echt peinlich.
Ja, jetzt ist unser Anakin-Moment. Siehst du, hätte man nicht drüber lästern sollen.
Nee.
Sabine Wren natürlich.
Sabine, genau, Sabine. Ja, weil sie da langfährt, hast du ja sogar den Matchcut gemacht zu Star Trek, glaube ich.
Ja, oder 2009. So,
ne?
Ja.
Genau. Und ich habe dein Video gesehen, siehst du, ich gucke sehr viele deiner Videos, würde ich nur sagen.
Ich auch deine.
Aber hier, es gibt einen Unterschied, eine Anlehnung zu machen an, an den Film The Fugitive.
Ja, ja.
Es gibt aber auch einfach Clown. Also wenn sie da durch dieses Rohr rennt,
aha,
und also Kanalisation,
stimmt, du
da
hast
Wasser
recht,
ja, runterpurzelt,
ja, ja, ja,
sie die Hände hochmacht, sagt, ich habe meine Schwester nicht getötet,
ja,
und es hat wirklich nur gefehlt, dass er sagt, I don't care, ja, und dann springt sie runter wie Harrison Ford.
Ja, du hast recht.
Ich so, das ist geklaut. Also ich dachte, so krass. Ist dir das nicht aufgefallen beim Gucken?
Es ist mir so beim Ausbruch aufgefallen, weil es war ja versehentlich, also sie ist quasi Mitläufer, so ähnlich wie bei The Fugitive. Aber jetzt, wo du sagst, das hätte mir ins Auge springen müssen, das ist natürlich aus The Fugitive.
Es war genauso gefilmt sogar.
Ja.
Und die gleichen Regieanweisungen.
Ja.
Nur er war der Tommy Lee Jones. Und ich meine Güte, das ist ja Billo. Also das war für mich, noch nie hat Star Wars so krass 1:1 geklaut von was anderem. Noch nie. Nicht mal diese Sabine-Szene mit dem Wegfahren, gebe ich dir recht. Und zwar Ahsoka hat auch viel geklaut. Noch nie wurde eine Szene aus einem anderen Film, der ein ganz anderes Genre ist, 1:1 so geklaut. Das habe ich noch nie gesehen. Also es war so krass, dass ich kurz raus war aus dem Film. Ich so, soll das jetzt The Fugitive sein? Das habe ich schon gesagt, als sie überhaupt da durch die Kanalisation geflüchtet ist. Und dann kommt tatsächlich das Standoff, wo die sich angucken.
Star Wars hat es schon immer geklaut, seit 77. Aber ich gebe dir recht, das ist in dieser Länge schon ein bisschen einzigartig für eine Szene.
Ja, ja.
Weil selbst sowas, weißt du, The Searchers oder Hidden Fortress, wo die Struktur ja wenigstens geklaut ist, aber nicht eine ganze Szene, so fast 1:1, fast Shot für Shot. Da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein.
Yeah.
So aus dem Ärmel geschüttelt, fällt mir nichts ein.
Und das ist jetzt ein. Weißt du, dass das Poster schon Sachen gespoilert hat?
Das Poster?
Ja, also ich gehe davon aus. Also erneut, ich habe auch nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber wir sprechen ja auch nur über die ersten zwei Folgen.
Du meinst,
ne?
Weil zweimal die Hauptdarstellerin zu sehen ist?
Nein, viel krasser. Darf ich sagen?
Ja, sag
doch. Und ich gehe nur davon aus. Ich weiß.
Sag halt.
Okay, also für mich die am schlechtesten spielende Schauspielerin und das lächerlichste Kostümdesign der gesamten Serie ist eine Jedi-Meisterin, die einfach grün angemalt ist. Okay, die ist einfach nur grün. Mhm. Sowas habe ich noch nie bei Star Wars gesehen. Ist einfach ein Mensch, der grün angemalt ist. Nicht mal irgendwie Twi'lek-mäßig mit Hautzöpfen oder so, sondern einfach grün.
Ja,
ja, ich finde, das ist das Billigste, was ich je gesehen habe.
Ja,
einfach
das
grün
ist
anmalen.
Die eine Figur, Eve, die nicht aus der Serie ist. Die ist nicht für die Serie erfunden, die ist 1:1 adaptiert aus der High Republic und sehr beliebt dort.
Ja, aber jetzt kommt's.
Das ist ihr Live-Action-Debüt.
Jetzt kommt's. Auf dem Poster hat sie ein rotes Lichtschwert.
Nee, sie hat ein Purple-Lichtschwert.
Ja, aber als wir bei der Premiere waren, haben sie uns das echte Poster gezeigt, die hat ein rotes Lichtschwert.
Wie das echte Poster?
Also das Poster, das Wort, die hat ein rotes Lichtschwert.
Die hat ein Purple-Lichtschwert.
Und sie ist die Einzige, die ganze Zeit unseren Hauptermittler Jedi sagt, nein, ermittel nicht, mach das nicht, mach das nicht.
Echt? Also du meinst, das ist jetzt der große Twist? Also du hast
ich sag dir, das wird der große Twist sein. Die große grüne Frau, die sich verdächtig verhält, ist in Wirklichkeit verdächtig.
Das würde mich tatsächlich wundern, weil sie aus der High Republic ist und sie dann so umzuschreiben, dass sie der Bösewicht ist. Gut, ich kenne sie ja nicht, ne? Also ich habe jetzt die Bücher nicht gelesen aus der High Republic, weil sie, glaube ich, auch eine Comicfigur ist. Das ist Rebecca Henderson. Warum kenne ich den Namen? Westworld. Aber nee, da habe ich sie. Kann ich mich nicht entsinnen, sie da gesehen zu haben. Na egal. Ah, Matroschka. Sie ist aus. Natürlich aus Russian Doll. Okay, warte. Ich gucke jetzt mal nach. Nach ihr. Und nach Postern. Nicht, dass du. Hast du ein digitales Poster oder hast du ein gedrucktes Poster gesehen?
Es war gedruckt.
Es war vielleicht gedruckt. Das dürfte eigentlich echt gar keine. Ich guck noch mal nach der Acolyte-Poster.
Ja, weil jetzt auf dem Poster hast du recht. Da sehe ich auch nur ein lila.
Ist es das Poster?
Es ist 1:1 das, was du mir geschickt hast, aber da ist wieder war das
rot. Hab ich dir eins geschickt?
Es ist 1:1 das, was ich gerade überall finde. Komisch.
Ja, aber das
aber
ist
auf
lila.
Dem Ja, das sehe ich jetzt auch, dass lila ist. Aber auf dem Poster, wo wir waren, war es ganz
offensichtlich. Dann war es halt schlecht rot. Abgedruckt. Dann stimmt die Farbe nicht. Wenn sie zum Beispiel wenn sie jetzt selber, also wenn sie es selber ausgedruckt haben, ist nur mal angenommen, ne, oder einen Druck gegeben haben, aber sie haben die RGB-Files rübergeschickt, dann kann es sein, dass wenn du es ausdrückst, weil es kein CMYK-File war, dass es die Farbdarstellung nicht stimmt und dann sieht es rot aus.
Ja, okay. Aber ich glaube trotzdem daran, dass die sich...
Das kann ja sein, ich will es nicht absprechen. Es hätte mich jetzt ausgerechnet, die eine Figur, die sie für die Serie nicht erfunden haben, dass das jetzt ein Bösewicht ist. Ich weiß nicht, ob es die Vorlage hergibt. Ich kenne mich da nicht aus. Das ist eine interessante Theorie. Weil dadurch, dass sie die eine adaptierte Figur ist, ich glaube, fast alle anderen sind neu. Selbst die Idee eines Jedi-Wookies gibt es schon in High Republic, aber ich glaube, es ist nicht dasselbe. Ich kenne mich da jetzt aber auch nicht genug aus.
Es gab auch einen Wookie-Jedi-Padawan in Clone Wars.
Ah, okay. Aber in High Republic gibt es auch einen. Und ich weiß nicht, ob das der ist. Ich habe keine Ahnung. Und, weißt du, bei der einen Figur oder einer von nur zwei Figuren, die man übernimmt, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber das ist vielleicht auch dieses sich in Sicherheit wägen, was die eigentliche Auflösung angeht. Vielleicht ist es auch das. Aber ich hätte mich jetzt bei der Figur einfach gewundert.
Naja, auf jeden Fall, diese Serie dreht sich so ein bisschen darum, die Bösen sind die Underdogs und die Jedi sind mit ihren harten Regeln quasi die Antagonisten. Also das ist so ein Perspektivenwechsel. Mhm. Ohne Spaß. In den ersten zwei Episoden wird das überhaupt nicht klar.
Ja.
So überhaupt nicht. Die Jedi sind friedlich und nur weil sie in der Mehrzahl sind, heißt es nicht, dass sie böse sind. Mhm. Und nur weil es mehr davon gibt oder sie eine größere Institution sind als diese kleinen Bad Guys, macht es sie für mich nicht böse. Das würde ja behaupten, ich meine, zum Beispiel die Jedi in den Prequels, die hatten Fehler und deswegen haben sie unterschätzt, was im Hintergrund passiert und wurden dann abgeschlachtet, aber sie waren ja ganz klar nicht die Bad Guys. Und die waren auch ganz klar nicht Leute, die ihre Macht missbrauchen. Mhm. Und hier wird es so suggeriert, in Wegwerfsätzen, die es halt auch in den Trailer geschafft haben, aber ohne irgendein Beispiel zu zeigen oder gar zu benennen.
Ja, das stimmt.
Und das finde ich scheiße.
Ja, das ist dieses Exposition-Dump-Storytelling, was du sagst. Auch das gehört dazu, finde ich. Weil man behauptet Sachen, die man nicht sieht.
Ja, aber nicht nur das. Das ist für mich sogar mehr als Exposition-Dump. Das ist für mich da wird ja eine Thematik angesprochen, mit der Leslie Headland diese Serie vermarktet.
Ja.
Und das ist eine der Hauptthematiken.
Ja.
So, es geht nicht um richtig oder falsch, es geht um Macht und Balance und Ungerechtigkeit. Und du kriegst mich nicht auf die Seite der Antagonisten, wenn die einfach sagen, ja, ist ungerecht, vor denen gibt's mehr und die sind eine Institution und wir nicht. Ich so, und? Und jetzt? Und wenn es so gute Institution ist, dann könnt ihr mich mal am Arsch lecken.
Ich würde behaupten, bis jetzt habe ich einfach noch gar nichts davon gesehen in den ersten zwei Episoden. Es fällt mir schwer, das zu bewerten, aber das ist das falsche Versprechen von Leslie Headland. Da bin ich ganz bei dir. Sie hat auch gesagt, das ist eine Serie, bei der man von Anfang an auf der Seite der Bösen ist, was eine super interessante Perspektive ist.
Und das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind auf der Seite höchstens auf der Schwester der Bösen.
Mhm.
Und zwar Osha und von dem einen Jedi-Meister davon, Mr. Squid Game, ich weiß auch nicht mehr, wie sein Name war.
Master Saul.
Der sogar sagt, er will die fangen, er will die nicht töten. Ja. Und da sind wir voll auf deren Seite, weil sie rennt rum und bringt Jedi um.
Ja.
Und fertig. Und bisher ist sie die Böse. Die ist krass eintönig. Die haben halt irgendwas Dramatisches erlebt. Die Familie ist verbrannt und die Jedi konnten nicht alle retten.
Mhm.
So war das. Aber wenn jemand probiert, dir das Leben zu retten, das nicht hinkriegt, alle zu retten, dann ist er nicht für den Tod verantwortlich. Dann war er sogar an Ort und Stelle und konnte dir nicht helfen, obwohl er es wollte. Ja? Und deswegen, wenn, was weiß ich, die Jedi in einem Krieg Kollateralschaden oder so hervorgerufen hätte und das zu dem Feuer geführt hätte, dass die dann verbrannt hätte, dann würde ich sagen, ja, ihr seid so mächtig und verachtet gar nicht auf die kleinen Leute da.
Dein Punkt ist klar, aber da finde ich jetzt, bist du ein bisschen unfair, weil aus der Perspektive von ihr weiß sie ja anscheinend so vieles nicht. Sie weiß nicht, dass ihre Schwester noch lebt und so weiter. Du redest gerade aus der Perspektive des Allwissenden, der die Serie mit den Expositionsdialogen schaut. Das ist nicht die Perspektive der Bösen. Aber was man der Serie anlasten muss, ist, die Perspektive der Bösen ist erstens sehr klein. Es sei denn, natürlich stellt sich raus, das könnte ja auch noch sein, ich glaube sogar, dass es so ist, dass Osha zur dunklen Seite wechselt. Dann wäre es nämlich wirklich aus der ganzen Zeit aus der Seite der Bösen erzählt, die aber wechselt, so nach dem Motto, ne? Aber selbst dann finde ich es schwierig. Also ja, das ist das Versprechen von ihr war halt einfach, dass es von Anfang an böse ist. Und ja, so ist es aber nicht. Das ist hier der klassische Fall eines Helden, was wahrscheinlich auch natürlich aus dem Storytelling-Gesichtspunkt schon Sinn ergibt. Aber ich hätte dieses Versprechen dann nicht einfach abgegeben, weil das könnte ja halt die Überraschung der Serie sein.
Ja, und hinzu kommt halt auch noch diese May. Die macht das ja nicht nur für sich. Also wir wissen, es gibt da irgendeine Form von Sith Lord, was auch kanonisch gar nicht funktionieren kann, weil anscheinend laut, es sei denn, alle Hauptfiguren sterben.
Ja,
weil, richtig. Weil in Star Wars Episode 1 wurde gesagt,
Genau. Alle sterben. Ich verstehe gar nicht, warum Leute darüber diskutieren.
Ja.
Was denn sonst?
Ja.
Also alle, die davon wissen, sterben oder werden dieses Wissen nie weitergeben können. So, genau. Das wird passieren. Ich finde, das ist gar kein Widerspruch. Und es wäre ein Widerspruch, wenn die Serie das nicht anders auflöst. Dann wäre ein Widerspruch.
Ja, genau.
Aber da gibt es halt auch, die Story Group gibt es ja noch. Also, oder gibt es jetzt erst recht. So.
Aber Dingsbums hier, dieser ominöse Sith Lord oder was auch immer, dunkle Macht-User, der Meister ist von May. Der wirkt hundertprozentig böse.
Ja, klar.
Der will einfach nur die Jedi stürzen.
Wenn du erstmal das rote Lichtschwert hast, dann bist du halt der Böse.
Ach, ja, genau.
Übrigens, also, weißt du, was noch gegen dein Dings spricht? Fällt mir gerade ein, damit, dass die andere die Böse ist.
Was denn?
In einem Trailer sieht man doch, dass sie ein Purple, die hat nicht einfach ein Purple Lichtschwert, die hat ein Purple Whip.
Ah ja,
das ist
keine Ahnung.
Sie, glaube ich. Ich glaube, man sieht es
nicht. Oder sie ist ein Spion und schlachtet alle ab.
Ja, egal.
Keine Ahnung.
Ich finde, die Serie ist nicht gut darin, die dunkle Seite zu beleuchten. Also gar nicht. Und das ist aber das, was sie hätte delivern müssen.
Klar, voll.
Vielleicht macht sie, ich gehe sogar davon aus, dass sie eine Daenerys Targaryen-Aktion hier macht. Ich glaube, darauf will die Serie hinaus. Dann wäre dieses Versprechen im Nachhinein eingelöst, aber trotzdem fühlt es sich nicht so an, als wäre ich wirklich nah bei den Figuren. Also die Hauptfigur Amanda Stenberg, die ich in Interviews zum Beispiel unglaublich charmant finde. Also Amanda Stenberg, die ist so ein Hardcore-Star Wars-Freak auch. Das finde ich charmant.
Ja. Hast du es mit Hayden gesehen?
Wo sie so outgeekt, weil sie ihn zum ersten Mal trifft oder sowas?
Ja, die haben ihr eine Nachricht von ihm geschickt, wo er sie willkommen heißt und sie flippt aus und spielt das irgendwie 5-mal hintereinander ab. Das ist süß.
Ja, ey, die ist auf der Star Wars Celebration auch in so einem Leia-Cosplay die ganze Zeit rumgerannt. Padme. Ja, genau.
Aus Episode 2.
Ja. Ach, das war, also die muss man mögen, ne? Und jetzt bei der Serie, jetzt habe ich so, bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, die Osha spielt sie gut. Die Osha, ich finde immer noch die Exposition von Osha und all das, ne, auch ihre Motive ergründen und so, da ist die Serie nicht gut drin, aber es liegt nicht an ihr.
Nö, also Schauspiel ist generell kein Problem. Das ist, Figurenzeichnung ist nicht vorhanden.
Ist ja auch voll gerade darauf hinaus, dass ich finde, es doch ein Problem ist, nämlich bei May. Also May selber wirkt für mich schon ein bisschen overacted. Das ist auch so typisch Star Wars, wenn eine Figur böse wird, dann ist sie richtig böse. May ist so eine Figur, die ist dieses Böse mit Zweifeln in den Augen. Das ist, glaube ich, auch das Herausforderndste daran, dass sie die ganze Zeit zweifelt. Aber sie wirkt fast albern. Sie wirkt so ein bisschen karikaturhaft, finde ich.
Aber das ist ja die Kunst eigentlich bei Star Wars, weißt du? Weil Bösewicht und generell auch in Comic-Geschichten, wenn du einen Bösewicht hast, der überzeichnet ist, aber das auch so spielt, dass du das Gefühl hast, das ist vollkommen beabsichtigt, dann ist es eine gewisse Kunst. Zum Beispiel Ian McDermott ist wundervoll in jeder Szene, die er je in Star Wars hat. Weißt du?
Ja.
Und in Episode 3, egal wie man den Film findet, er ist fucking, er ist für mich, alle sprechen immer über Ewan McGregor und wie super der als Obi-Wan ist, für mich ist die Prequel-Trilogie ist Ian McDermott. Der ist so geil. Und der hat mit jedem Satz Spaß. Und mit jeder Betonung hat er Spaß. Oder hier Cate Blanchett in Thor 3. Mhm. Weißt du?
Ja.
Die ist auch einfach nur böse. Und die ist Thors Schwester und böse. Aber dann genießt sie das. Die genießt es, als wäre es ihr Hobby, böse zu sein. Und dann hat man da Spaß, ihr zuzugucken. Das ist so wie ein klassischer Disney-Schurke. So Scar von Jeremy Irons. Ist mega. Ja. Aber wenn du so halbherzig und du hast das Gefühl, die wollen jetzt eigentlich Grauzonen zeigen, aber dann doch nicht.
Ja, die soll halt vielschichtig sein, aber das ist eine Behauptung, weil du spürst es ja nicht. Also du hast noch nichts davon mitgekriegt. Dieser Zweifel in den Augen ist alles, was ich sehe. Und es wirkt, also die May, ich meine natürlich, sie soll auch ein Zwilling sein, aber sie wirkt wie Osha, die böse tut.
Ja, Und da kommt halt auch dieser Kill Bill-Vergleich. Sie sucht halt die Jedi auf, die damals, glaube ich, alle dabei waren oder generell alle Jedi. Ja. Und nee, dann sagt
die vier,
sie auch,
die vier halt. Die vier
ja, und dann sagt sie auch jedes Mal den gleichen Satz, so
you attack me with all your strength oder sowas.
My name is Inigo Montana. You killed my father. Prepare to die. So, aber im Grunde genommen, auf Deutsch hat sie gesagt, greif mich an mit allem, was du hast.
Ja, ja. Jedes Mal. Und jedes Mal in diese Kampfhose, es wirkt so albern.
Es wirkt also, richtig also, albern.
Weißt du, also das sind Sachen, die ich an Acolyte gar nicht mag. Es gibt viele unfreiwillig komische Momente.
Ja.
Weißt du, was, wo ich mit am lautesten lachen musste, war, als der eine Jedi, der ein bisschen übergewichtig ist, dieses Straßenkind an den Haaren quasi so reingezogen hat, so, ne? Guckt, wen wir da erwischt haben und redet so ein bisschen. Und der englischen Fassung, ich schwör bei Gott, da hatte so New Jersey-Akzent und er wirkte wie aus den Sopranos. Also auch mit dem Look, ein bisschen übergewichtig, ein bisschen braun gebrannt, kurze, dunkle Haare, leichte Lockenansätze und dann redet er auch noch so. Ich schwör bei Gott, der hat gerade einen Taschendieb in den Hinterraum von Badabing hat er reingezogen und hat Tony entscheiden lassen, was wir mit dem Jungen machen. Das ist gerade passiert. Ich habe wirklich gedacht, das kann doch nicht euer Ernst sein.
Weißt du, wo ich ungewollt gelacht habe? Zwei Sachen. Einmal bei der Szene selbst. Da sind gerade die Jedi da, weil sie glauben, dass ein anderer Jedi in Gefahr ist. Sie stehen vor dem Tempel. Drinnen gibt es Wachen. Mhm. Aber trotzdem kann diese Mei einfach reinspazieren und den töten, weil der Plot es verlangt. Also, da dachte ich mir, wie passiert das denn jetzt? Wenn es per Flashback wäre, das wäre vorher passiert, dann wäre es clever. Aber es passiert parallel.
Naja, es ist jetzt Plot Convenient. Das ist generell ein Problem der Serie. Aber Plot Convenient ist ja, sie hat beim ersten Mal reingehen, beim Entkommen ja gesehen, sie kommt durch die Säcke da durch. Also kommt sie auch genauso wieder rein.
Aber wenn die alle on alert gerade sind.
Ja, dann sind die Jedi inkompetent. Das ist das, super Plot Convenient.
Ja, und das Zweite
ist... Es ist schon erklärt, will ich damit sagen, aber es ist halt doof erklärt. Ist halt doof.
Und das Zweite, wo ich lachen musste, war, es gibt ja zum Schluss diesen Kampf auf der Straße zwischen unserem Master Saul und Mei.
Ja, ja.
Und dieser Yord, der immer auch den besten Namen hat, neben Jackie.
Mhm.
Ja, Jackie, eine Jedi. Sie heißt Jackie. Okay, weil Susan einfach.
Ja, aber wie ist es Star Wars? Also wird der Name falsch geschrieben.
Naja, aber ganz kurz. Der steht einfach nur 2 Meter davon weg und benutzt ein Fernrohr. Ja. Da habe ich krass gelacht.
Ja, weil das hab ich auch.
Ich so, what? Hat er eine Sehschwäche oder so?
Das ist schlecht inszeniert.
Das ist so schlecht. Er steht gefühlt 2 Meter davon weg und braucht ein Fernrohr, um zu verstehen, was da gerade passiert.
Also, es ist auch ganz deutlich, dass er nur 2 Meter davon wegsteht, weil die Kamera ihn overshoulder filmt. Er steht wirklich dadurch, durch die Perspektive und durch die Größenverhältnisse, 2 Meter davon weg und hat aber ein Fernglas an. Und das ist so ein bisschen Pro und Contra, den ich auch mit der Serie habe. Das ist anders als Ahsoka, eine Serie, die vor wenig oder vor gar nicht vor Volume gedreht wurde. Ich meine, gehört zu haben, dass es nicht vor The Volume gedreht haben, aber ich kann mich täuschen.
Ja, das doppelte Budget von Obi-Wan Kenobi.
Ja, wahrscheinlich, weil sie nicht vor The Volume gedreht haben.
Ja, aber dafür, finde ich, sind die Kostüme nicht geil. Also ich muss sagen,
jetzt lass mich bitte kurz bei den Sets bleiben. Du hast dieses doppelte Budget, wo fließt das hin? Eben in die Effekte natürlich, aber auch in die echten Sets. Und das ist so ein Pro und Contra bei der Serie, weil ich finde, gerade die Sets fühlen sich so echt und greifbar an. Das mag ich sehr. Ne? Selbst mit den kleinen Establishing-Shots in der allerersten Szene, die so ein bisschen Cantina-Vibes haben, das liegt einfach daran, weil das ein echtes Set ist, wo echte verkleidete Menschen da sitzen, wo höchstens mit CGI nachgeholfen ist, dass sie noch mehr Alien aussehen. Und das ist halt so greifbar. Aber echte Sets sind auch klein. Wenn sie in der Höhle rumrennt und so, das ist schon sehr... Du spürst die Pappe so ein bisschen. Du merkst, dass das nicht eine echte Höhle ist. Dafür ist die auch zu gut ausgeleuchtet. Und wenn sie in der Straße kämpfen, merkst du auch, das ist nicht eine Location wie bei Endor, die sie da im Freien gebaut haben. Eine riesige Location in Endor, du erinnerst dich. Weil sie auch so viele Drehtage an den immer selben Straßen hatten. So Rome-mäßig eigentlich, von Produktionsaufwand her. Rome auf HBO. Und das ist halt ein kleines Set in der Halle gefühlt. Und alles ist nah beieinander und es sieht auf dem Papier gut aus, mit er beobachtet ihn durchs Fernglas. Aber wenn du es dann in echt filmst, wie da, merkst du, in Wirklichkeit rennen die halt nur ein paar Meter. Da kannst du sie noch so hoch auf ein Gebäude setzen. Es geht nicht anders.
Ja, und dazu kommt noch, wir haben da diesen, weißt du, ich verstehe auch nicht, warum die Jedi da einfach nur stehen bleiben, weil die wollen die doch einfangen.
Auch wieder plot convenient as fuck. Zur plot convenience gehört, dass die Jedi sich besonders dumm anstellen.
Ja, damit sie entkommen kann, müssen die Jedi dort stehen bleiben.
Ja.
Und das ist so richtig doof. Und ja, dann diese Kill Bill Nummer, das ist ja das, was sie meinte, also die trifft sich halt mit jedem einzelnen Jedi, macht nochmal kurz eine Kampfansage und will die von ihrer Liste streichen. Ja,
genau.
Was dann dazu führt, Carrie Ann Moss ist neben May und Osha der größte Charakter auf dem Poster. Und sie stirbt in den ersten 5 Minuten. Und ich hab's so krass gecallt. Klar, die wird sicherlich noch in Flashbacks vorkommen, 100%. Aber weil es gibt noch eine Szene von ihr, die man nicht gesehen hat in der Serie, im Trailer. Mhm. Also wird man sicherlich mit Flashbacks noch genau sehen, was damals passiert ist. Aber ja, ich fand selbst dieses Kung-Fu-mäßige ein bisschen komisch. Es hat sich nicht so richtig Star Wars-ig angefühlt.
Ja, schon. Also es hat sich sehr Eastern angefühlt, sehr Tiger
Dragon. Es hat sich für mich gerade der Szene angefühlt, wisst ihr noch, Trinity macht Matrix-Moves, kriegt ihr jetzt mit ihr.
Schon dadurch, dass es Carrie Ann Moss ist, aber es hat sich noch mehr nach Crouching Tiger, Hidden Dragon angefühlt,
finde ich. Ja, erst recht, wenn sie da die Treppe so hoch schweben. Genau. So.
Aber es ist halt schon auch sehr gewollt, weil es ist gleichzeitig natürlich nicht so gut wie Tiger and Dragon.
Natürlich nicht.
Aber das mochte ich, dass sie mal was Neues probiert haben, aber es fühlt sich dadurch auch nicht sehr Star Warsig an. Das ist etwas, das muss man jetzt mögen. Ich finde, sie tun sich auch deswegen da schon wieder einen Gefallen. Erstens, weißt du, die zwei Figuren, die diese Moves hauptsächlich gemacht haben, das waren jetzt eben Carrie Ann Moss, bei der man es aus Matrix kennt. Deswegen passt es irgendwie. Elaborierter Cameo ist hier für einen Krimi relativ normal. Quasi bringen einen Prominenten zuerst um, damit rechnet keiner. Finde ich eigentlich einen ganz coolen Move.
Ich habe es direkt kommen sehen, weil du siehst im Trailer, wie sie da hingeht.
Ja.
Und sie siehst auch, wie sie dieses Gelände verlässt und der nächste Satz ist, jemand tötet Jedi.
Ich so. Ja, also nach dem Trailer wusste ich auch, wie die Szene endet. Ich habe mir nur gedacht, machen die das jetzt echt wirklich? Krass. Und dann machen sie es auch. Und dann dachte ich, okay. Aber der Trailer hat es angekündigt, deswegen war der Überraschungseffekt nicht so groß. Das stimmt. Hier, dadurch, dass Master Sol gespielt, eben vom Squid Game Guy, jetzt habe ich den Namen nicht parat, Lee Jung-Ye,
Er ist alt geworden.
Da passt irgendwie. Es einfach. Bitte?
Der ist alt geworden, finde ich.
Ich finde, in der Serie wirkt er so viel älter als in Squid Game.
Meine Güte,
dazwischen
oder?
Liegen ja auch 5 Jahre mittlerweile.
Ja, das sind 5 Jahre.
Ist das so ein Maskending? Ich check's auch nicht. Ich dachte in Squid Game, dass er höchstens Ende 30 ist, ganz ehrlich.
Ja, dachte ich auch.
Jetzt, ich hab's auf. Ich guck's. Der ist 72 geboren. Das heißt, er ist 52.
Ja, krass.
Nicht mal, 51. Er wird erst im Dezember 52. Ja, er hat einen Tag von mir Geburtstag. Auf jeden Fall, das ist einer meiner großen Pluspunkte bei The Acolyte. Ich finde Master Sol, finde ich super. Ich liebe jeden Satz von ihm. Es ist auch, ich meine natürlich, ich habe ein bisschen im Hinterkopf, dass er kaum Englisch spricht, also kaum. Mhm. Ich finde, so wie er es aber spielt, er ist Koreaner, aber es wirkt eher wie so japanisch weise, ne? Mhm. Finde ich sogar sehr passend. Er ist halt der asiatische Qui-Gon Jinn. Vielleicht auch nicht mehr als das.
Wollte ich gerade sagen. Für mich ist er leider ein Abziehbild von Qui-Gon.
Schon,
Und es nicht nur wegen der Frisur, sondern weil du hast das Gefühl, er ist ein Jedi, der nicht 100% ordertreu ist, der seinen eigenen moralischen Kompass hat, wo es ja auch diese Theorien gibt, was wäre, wenn Qui-Gon tatsächlich Anakin trainiert hätte, dann wäre der wahrscheinlich nicht zu Vader geworden, weißt du, weil Obi-Wan war da wesentlich strikter, an Orden festgehalten und Qui-Gon ist ja im Grunde genommen der Jedi in den Prequels, mit dem man sich am meisten identifizieren kann, weil er halt auch ein Mensch ist irgendwo. Und das ist ja das, was dann später Luke wird. Weißt du, Luke ist ja genauso wie Qui-Gon eigentlich. Mhm. Das heißt, der hat trotzdem Freunde, der hat ein Leben. Diese Zölibatnummer, die gab's ja auch irgendwie erst ab Episode 2. Das war ja früher im Legends nicht mal der Fall. Da hat ja Luke
geheiratet.
Ja. Und deswegen, der erinnert mich sehr an Qui-Gon.
Schon, ja.
Ich sehe halt einen ziemlich guten Schauspieler, weißt du? Mhm. Ich sehe aber auch einen ziemlich krass verschwendeten Schauspieler, muss ich sagen, bisher. Ich weiß, dass er echt das Beste aus dem Material rausholt, so gerade mit seinen Gestiken, weil der Dialog, der ist halt nicht da. Das heißt, der spielt viel mit seinen Augen, der spielt viel mit den Händen, wie er seinen Kopf dreht bei bestimmten Szenen und so weiter. Das macht er gut, aber es muss er auch, weil das Drehbuch echt nicht viel von ihm abverlangt bisher. Und das ist schade.
Das mit den Händen ist eine schöne Beobachtung von dir. Ich finde es auch auffällig, weil er eben diese Rüstungshände hat. Ich finde da wieder sein Kostüm sehr cool, weil es sehr Clone Warsig ist. Aber wenn er mal drauf achtet, er bewegt die ganze Zeit die Hände, macht immer was damit. Und wenn es nur so Mikrogesten sind.
Ja, ja.
Ich finde das ganz cool. Also ich wirklich, Marcel Saul ist meine absolute Lieblingsfigur bisher in dieser Serie. Mit großem Abstand. Und ihn finde ich eine Bereicherung. Aber ich gebe dir recht, im Wesentlichen ist er bisher eigentlich nur ein Abziehbild von Qui-Gon Jinn. Er hat toll gespielt.
Ja.
Mehr ist er noch nicht.
Ja, das und ich mag so die Roben nicht. Ich mag diese weißen Roben nicht. Die sehen für mich wirklich zu sehr wie Bademantel aus dem Spa aus.
Ja, aber so. Das haben sie in den Prequels auch. Ich finde, das passt sehr zum Ton. Ich hätte mir gewünscht, dass es nicht aussieht wie in den Prequels. Also ich mag ja nicht den Look der Prequels. Ich mag auch nicht diese steifen Dialoge der Prequels. Es kommt mal so ein cooler Emperor-Monolog in.
Die sind immer klasse. Ja, sind immer klasse.
Na, das ist geil. Aber die meisten Dialoge in den Prequels sind für mich kaum zu ertragen. Es liegt. In dem Fall bin ich jetzt ein bisschen zwiegespalten, weil es passt ja, dass sie so tun, als wären sie in den Prequels. Gleichzeitig kann ich sie immer noch nicht leiden.
Yeah.
Das ist halt ein ganz großer Zwiespalt.
Aber in den Prequels waren halt die Dialoge, die waren nicht gut, aber die waren nicht so hart expositionmäßig wie das hier.
Nee, doch, absolut. Sorry. Na, Alter, Handelsdingsbums, du weißt schon.
Ja, aber weißt du, es ist was anderes.
Zeit.
Ganz kurz. Es ist für mich was anderes, wenn der Jedi-Rat, es waren langweilige Dialoge, absolut. Wenn die da nebeneinander saßen und über die politische Lage philosophiert haben. Ja, dann hat sich das aber nicht so krass angefühlt, als wenn die das mir jetzt erklären. Das ist nicht das gleiche wie, deine Eltern sind verbrannt oder May, das ist ihr Name. Das sind so Sachen, die für mich zu krass sind. Also da finde ich ja der schlimmste Dialog in den Prequels ist ja der romantische Dialog, dass die alles aussprechen müssen. Sowas wie, du brichst mir das Herz. Ich sehe doch, dass du traurig bist, das musst du nicht sagen.
Da bin ich aber nicht bei dir. Only a Sith deals in absolutes ist für mich genauso ein dummer Satz.
Das ist ein sehr dummer Satz. Das bedeutet, dass Yoda ein Jedi ist. Weil, do or do not, there is no try. Ich so, das klingt ganz schön absolut.
Der Satz selbst ist ja ein Absolut.
Ja.
Yeah, also, das ist ja so dumm widersprüchlich geschrieben von George Lucas. Also, sorry. Also, ich finde, es ist halt schon auf dem Niveau und das ist scheiße, da bin ich bei dir, aber ich finde, es ist jetzt nicht deutlich schlechter, ganz im Gegenteil. Dadurch, dass so Passagen wie diese Gedichtdinger mir
und, ganz gut gefallen. Und da gab es auch dieses Ding, wo Osha da in diesem Gefangenentransport ist. Mhm. Und da ist ein Typ, der irgendwie einen Facehugger im Gesicht hat. Und natürlich sind da die Gefängnisleute neben ihr, die ihr alles erklären, was das für ein Ding ist und so weiter. Mhm. Und es waren so, das war so klischeeig, die sind halt schäbig und die lassen sie dort zurück. Und es war so, oh, das sind so ein paar Tropes, die kann ich nicht mehr sehen, ne? Also, das hat mich echt gewohnt. Weißt du übrigens, wer der Jedi ist, der das Gift trinkt, wer der Schauspieler ist, hast du ihn erkannt?
Da bin ich beim Kostümdesign aber gewesen, da bin ich voll bei dir. Wie schlecht kann man denn jemanden schminken, bitte? Der war auf jeden Fall viel jünger, als er getan hat. Schlecht angeklebter Bart, sah aus wie ein Saturday Night Live Sketch.
Ja, also wirklich, aber weißt du, wer es war?
Größtes Kostüm-Fail. Ich habe keine Ahnung, sag's mir.
Tommen aus Game of Thrones.
Das ist der!
Das ist Tommen! Das ist der junge Bruder von Joffrey.
Warum? Warum nimmt man den und schminkt ihn auf alt? Was soll das denn?
Ja.
Du verarschst mich doch gerade.
Nein!
Oh, ich habe eine Vermutung, warum.
Warum?
Nee, die gleiche, warum man es bei Guy Pearce gemacht hat in Prometheus. Es gibt nur eine logische Erklärung.
Weil er so unnatürlich alt ist?
Weißt du nicht, warum Guy Pearce so auf alt geschminkt ist in
Prometheus? Damit man diese junge Kampagne noch mit ihm haben kann?
Nicht wegen der Kampagne, er war ursprünglich sogar noch im Film als jung. Aber sie haben das rausgeschnitten. Ja. Sie haben das rausgeschnitten, jetzt hast du nur noch den alten Guy Pearce. Das ist die einzige logische Erklärung, dass Dingsbums als Jung noch da ist, aber selbst dann wird es ja nicht passen. Weil die Ereignisse der Kinder, die liegen ja nur ein paar Jahre zurück. Ich bin immer noch schockiert. Was soll das denn? Der ist ja viel zu jung. Der sah überhaupt, also das war wirklich ein krasser Kostümfail, wo ich mir auch frage, weißt du noch, wie ich bei Eternals gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass niemand am Set mal kurz aufgewacht ist und gesagt hat, ey, Moment mal, was machen wir da eigentlich? Können wir das nicht? Können wir das nicht anders machen? Kann nicht eine ältere Person spielen?
Ich bin es jetzt extra noch mal rangegangen. Ja, es ist er. Also es ist Dean Charles Chapman.
Chapman.
Und, oh ja,
Dean
und
man Chapman. Wird den, ja, tatsächlich. Oder?
Ich und man wird den auch noch mal als Padawan sehen. Ja.
Ja, muss man, ey. Anders ist es nicht erklärt. Ja, das ist er. Das ist sein Gesicht.
Viele glauben auch, dass das ein junger Palpatine ist. Aber das würde gar keinen Sinn
machen. Hey, das ergibt ja gar keinen Sinn. Aber das muss ja auch gewesen sein, bevor man ihn, bevor man es gesehen hat.
Ja, ja.
Naja, nee, das war ein Riesenfail. Also, egal, was sie noch mit seiner Rolle noch machen, es spricht doch nichts dagegen, einfach eine ältere Person die ältere Version spielen zu lassen.
Ja.
Es gäbe es nicht genug ältere Schauspieler auf dieser Welt.
Ja, voll. Ich finde, eigentlich hat Disney das teilweise ganz gut gemacht. Ich werde nie vergessen, die Schauspielerin, die sie gecastet haben, die eine junge Hailee Steinfeld gespielt hat in Hawkeye. Mhm. Die sah ihr wirklich sogar verflucht ähnlich, muss ich sagen. Haben die echt gut gecastet. Mhm. So, also das können die eigentlich, weißt du? Mhm. Und auch letztens hier Furiosa, die junge Anya Taylor-Joy, ja. Die war auch gut.
Krass.
So diese, ich finde, das Krasseste ist, es gibt einen Film, der das so gut macht, dass er den Twist kaputt gemacht hat. Kennst du Lucky Numbers 11?
Ja, klar, ich liebe Lucky Numbers 11.
Kennst du die Eröffnungsszene mit dem kleinen Jungen beim Baseballspiel?
Ich kenne jede Szene in diesem Film auswendig.
Ja, ich habe diesen Jungen gesehen und ich wusste, welcher Schauspieler es sein soll, weil die den zu perfekt gecastet haben. Die haben den so perfekt gecastet.
Ich habe beim ersten Mal gucken nicht drüber nachgedacht. Beim zweiten Mal sehe ich es natürlich.
Ich habe direkt beim ersten Twist. Mal das gesagt, schon als die Szene war. Ich so, das ist er, weil er sieht einfach genauso aus. Ja. Also das war tatsächlich zu perfekt gecastet. So,
Ja, das stimmt. Ich liebe Lucky Number 7, Eve. Das ist so ein Film.
Ich liebe den auch.
Den habe ich schon immer gefeiert. Ich auch. Ach, na egal. Schon seit dem ersten Trailer fand ich diesen Film göttlich.
Ja, ansonsten können wir doch sagen, dass Jackie gespielt wird von Daphne Keane hier.
Ja, da hat mich wiederzuerkennen, muss ich zugeben.
Ja, Laura ich nicht aus wiedererkannt. X-23 hier, Logan.
Mhm.
Jord hat eine sehr moderne Frisur.
Ja, aber so auch ein bisschen. Ich habe eine Harry Potter, haben ja auch schon solche Frisuren.
Ich finde, der sah ein bisschen aus wie eine Ken-Doll. Und dann gab es sogar einen Gag, dass er nicht angezogen ist.
Fand ich ja, das komisch. War ein bisschen komisch, oder?
Das auch war echt komisch. Ein bisschen komisch, so.
Cringig.
Es war richtig cringe. Also das Publikum hat auch gar nicht darauf reagiert.
Warum war jetzt wir so ein lachen. Gag da drin?
Ja, passt gar nicht zu Jedi so. Also so gar nicht, aber ja.
Also ich kann jetzt durch, auch alles oder? Insgesamt nochmal negativer, als ich es jetzt insgesamt empfunden habe. Ich könnte mir aber vorstellen, also alles, was wir gesagt haben, ne? Yeah. Stellt die Weichen für zwei Möglichkeiten. Es wird nochmal besser, weil der Mystery-Plot uns doch überrascht. Oder es ist alles dieses most obvious Soap-Twist ever mäßig und bleibt dabei. Und dann wird The Acolyte nur schlechter. Mhm. Also auch in meinen Augen. Aber wie gesagt, viele Sachen, von denen du gesagt hast, fand ich ein bisschen unfair, weil ich bin froh, dass Star Wars mal was Neues probiert.
Du, ich bin auch froh, wenn die mal was Neues probieren, aber ich finde, manchmal gelingt es dir manchmal gar nicht.
Ja, kann man es halt festhalten, es hat halt nicht gelungen. Ist nicht gelungen, plus es hat 180 Millionen gekostet, das heißt auch noch ein finanziell ganz schönes Loch.
Ja, ja, aber dafür hätte ich mir bessere Drehbücher gewünscht für das Geld. So, also, ich finde das bisher, ist das für mich so mit eins der Schlusslichter vom neuen Star Wars Content.
Das ist generell ja ein Problem bei jedem Franchise, das man maken möchte bis zum Maximum. Meistens scheitert es nicht an Inszenierung, an der Production Value sowieso nicht am Casting, sondern es sind immer die Drehbücher und es ist immer die Frage, wie viel Zeit ist wirklich investiert worden darin.
Ja.
Es gibt auch bei Marvel einen riesen Decline, den man einfach nur daran feststellt, nur an einer Sache, ne? Alle Marvel-Filme wurden schlechter, alle. In dem Moment, in dem James Gunn aufgehört hat, sie gegenzulesen. Mhm. Solange er beim MCU war, solange er an
und Guardians 3 gearbeitet hat. Und Joss Whedon. Und als Joss Whedon verlassen
aber hat Joss, auch. Aber Joss Whedon, dann wurden die Avengers-Filme schlechter, okay. Aber Joss Whedon hat nicht alle Drehbücher gegengelesen. James Gunn, also Kevin Feige, hat James Gunn jedes einzelne Marvel-Drehbuch zum Gegenlesen rübergeschickt und nach der Meinung gefragt. Das heißt nicht, dass er jetzt jedes Drehbuch überarbeitet hat, dass all seine Feedbacks auch eingehalten worden sind oder was auch immer. Aber James Gunn hat alle Verworfenen und also auch die Verworfenen wie Ant-Man und so, ne? Das erste Ant-Man-Drehbuch von Edgar Wright. Auch die hat er gelesen. Er hat sie so lange gelesen, wie er für Marvel gearbeitet hatte. Dann wurde er rausgeschmissen und er kam nur noch für Guardians 3 zurück. Aber du kannst jetzt mal kurz die Uhr zurückdrehen. Stimmt. Seit Endgame sind die alle schlechter geworden. Oder seit No Way Home von mir aus. Sind alle schlechter geworden. Woran könnte das wohl liegen?
Far From Home meinst du?
Far From Home, stimmt. Far From Home war ja schon schlechter. Stimmt. Mhm. Ja, stimmt. No Way Home kam ja danach. Nee, das ist aber alles deutlich schlechter. Und das liegt auch schon daran, weil nicht ein paar Augen auch noch mal drüber geguckt hat,
ja,
und
Feedback
gegeben hat.
Das ist wichtig, sowas.
Ja, und hier merkst du es auch. Ich bin mir nicht sicher mit dem Punkt, den Alpa gemacht hat, dass es ihm zu viel Writer waren bei der Serie. Weil auch das ist ja eher so dieser HBO-Framework. Du hast einen Writer's Room und Credit für eine einzelne Folge kriegt eben eine einzelne Person. Es liest sich für mich nicht so wie jetzt bei Obi-Wan, wo sehr viele Writer gab, was aber daran lag, dass immer verschiedene Drehbücher für die gesamte Serie immer und immer wieder bearbeitet worden sind von einer Person. Und dann hast du auf einmal eine Liste von ganz vielen Writern. Soweit ich weiß, ist es bei The Acolyte der klassische Writers Room, spearheaded quasi von Leslie Headland. Und so sollte eigentlich eine Serie sein. So ist auch Andor geschrieben. Aber im Ergebnis sieht man es dann doch nicht so sehr.
Nee.
Vielleicht muss ich Leslie Headland auch ein bisschen weniger Credit geben, weil Natasha Lyonne war auch wegweisend daran beteiligt, wie Russian Doll geworden ist. Sowohl als Hauptdarstellerin, aber auch als ausführende Produzentin und als Mit-Creatorin der Serie. Also Natasha Lyonne hat mit dieser Serie ja nichts zu tun.
Ja.
Das heißt, der Credit für eine gute Serie ist in dem Fall, auch bei Russian Doll, vielleicht ein bisschen mehr Natasha Lyonne zu geben, als ich gedacht hätte. To be fair. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Wir werden auf jeden Fall nach der letzten Folge noch mal über The Acolyte sprechen und dann unsere Skala noch mal überprüfen. Ich war bei 7 von 10, du warst bei 3 von 3. 10. Zusammen ist das 10 von 10.
Und siehst du. Boah, bist du ein Glas halb voll, Mensch.
Ja, wir gucken, ich glaube, wir werden uns in der Mitte treffen. Das wäre meine Prognose. Ich glaube,
bei dir rutscht
jetzt werde ich die Serie nicht mehr finden.
Ich glaube, bei dir rutscht es runter.
Ich glaube, bei mir rutscht es runter.
Ich habe schon gemerkt, wie du in das Gespräch reingegangen bist und wie du gerade rausgehst. Du klingst jetzt negativer, als du anfängst.
Ja, wenn man über die einzelnen Sachen redet, ist es halt so. Aber ich war negativer, weil du so unglaublich negativ bist.
Das ist so ähnlich wie damals in unserem Eternals Talk. So, ich bin da auch reingegangen und ich fand den nicht gut, aber du fandst den katastrophal scheiße.
Ja.
Da habe ich, und ich weiß noch, dass du, da gibt es diesen tollen Moment im Podcast, wo du gesagt hast, heute bin ich so, hast du keine Widerworte, willst du nicht gegenargumentieren? Und da habe ich gesagt, bei Eternals? Nee, das ist kein Film, für den ich diese auf diesen Berg steigen möchte. Im Gegenteil, ich genieße das gerade voll, deinen Hass zu führen. Und da habe ich noch den Imperator gemacht. Ja. I feel your anger. So, für Eternals, das ist nicht dieser Hill, auf den ich sterben will. Ich weiß, aber ohne Spaß, Harley zählt den, ist eventuell sein Lieblings-MCU-Film, ist krass,
Eternals?
Oder? Eternals. Krass, oder?
Zu seiner Verteidigung, der ist halt so anders als alles andere.
Das ist er auch.
Wahrscheinlich
aber,
deswegen.
Aber erneut, ich bin sauer und du müsstest noch saurer sein, dass diese Kritik nicht von uns kam. Stellt euch vor, es gibt einen X-Men-Film, jeder Charakter ist Cyclops und alle sprechen wie der Architekt aus Matrix 2.
Genau. Das ist die beste Zusammenfassung, die es jemals zu Eternals gegeben hat.
Das ist so geil. Ich bin so sauer, dass mir das nicht eingefallen ist. Das ist so geil. Aber als ich das gehört habe, konnte ich es nicht mehr nicht hören. Und es stimmt so krass. Es ist so lustig. Ja.
Nee, besser wird's nicht. Also besser kannst du es nicht beschreiben.
Nee, geht auch nicht.
Okay, bevor wir rausgehen und wir werden natürlich jetzt in 7 Wochen ungefähr nochmal drüber reden, wenn alle 8 Folgen ausgestrahlt sind. 2 Sachen. Das eine ist Werbung in eigener Sache. Achtung. Wir haben ja jetzt schon mal im Podcast darüber geredet. Wir haben Merch. Wir haben jetzt zum ersten Mal Merch. Ich verlinke ihn für euch nochmal in den Shownotes. Weil wer hat heute gefehlt, Yves?
Aber der Uwe. Und der war nicht dabei.
Aber der ist auf unseren T-Shirts dabei.
Ja,
das ist er. Das ist eine. Und wenn ihr es vielleicht auch mal live sehen wollt, eine Möglichkeit dafür wäre ein Deadpool-Community-Screening, das ich mache. Ihr erinnert euch, Dunkel, ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht. Ich mache da immer ganz privates, kein bezahltes Werbescreening oder so. Ich mache das ganz privat mit dem Kino Astor Film Lounge im Ari in München. Das ist ein Premium-Kino, ein Luxus-Kino, um nicht zu sagen. Mit unglaublich tollen Ledersesseln in einem sehr guten Saal, wo auch mal oft Filmpremieren sind. Bedienung am Platz vor dem Film. Und da werde ich am Startwochenende von Deadpool und Wolverine den Film zeigen. Ohne zu wissen jetzt in dem Fall, das ist jetzt erstmal, dass ich sowas mache, ohne zu wissen, wie der Film eigentlich ist. Ich habe ihn ja auch noch nicht gesehen. Aber ich dachte, das ist ein No-Brainer. Das ist so, egal wie der Film ist, alle wollen das selbst gesehen haben und wir werden wenigstens, also ein paar Gags wird es immer geben, worüber alle lachen und egal wie der Film ist. Wir werden im Anschluss ja darüber dann gemeinsam reden und es aufarbeiten, nämlich im Q&A, das danach stattfindet auf der Bühne. Ich habe auch einen Überraschungsgast, aber ich möchte ihn noch nicht verkünden, weil es ist noch nicht eingelocht, wer der Überraschungsgast ist.
Wirklich?
Du schaust so schockiert. Ja, ich dachte, du weißt, wer der Überraschungsgast sein könnte. Ja, aber wir haben noch nicht drüber weiter geredet.
Nee, darüber müssen wir noch
reden. Ja, eben, also der Überraschungsgast steht noch nicht fest, deswegen ist es auch ein Überraschungsgast. Ich packe den Link für euch in die Shownotes. Über 2 Stunden Deadpool und danach noch 1 Stunde Live Q&A. Und danach bin ich auch noch ein bisschen da und dann ist auch schon wieder der ganze Sonntag rum.
Ist der Uwe denn auch da?
Ich pack's für euch in die Shownotes, bitte.
Ist der Uwe denn auch da?
Der Uwe ist vermutlich auch dabei. Irgendeiner wird schon Uwe heißen. Die Karten sind ganz normal im Verkauf. Es sind 300 Plätze in diesem Kinosaal. Über 100 müsste schon weg sein. Also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß nicht, wie es ja jetzt an dem Sonntag ist, wenn ihr es hört. Und ich weiß auch nicht, wie es in 2 Monaten ist, weil es dauert ja, also es ist ja fast 2 Monate. Also so weit im Voraus habe ich noch nie ein Community-Screening organisiert. Und es ist jetzt schon ein Drittel vom Saal weg. Also schauen wir mal, wo das endet. Wenn ihr schnell sein wollt, klickt einfach links in den Shownotes an. Vielen Dank, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Wenn ihr die abschließende Besprechung von The Acolyte nicht verpassen wollt, dann vergesst natürlich nicht, uns zu abonnieren, weil sonst verpasst ihr das. Wenn es euch gefallen hat, liked es bitte. Wenn es euch besser gefallen hat als The Acolyte sowieso. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann lasst es einfach. Und ich bin mir sicher, dass Eve ein ganz fantastisches Schlusswort vorbereitet hat.
Ich wollte ursprünglich einfach den Red Letter Media Satz sagen.
Welchen Red Letter? Oh nein, nein, da habe ich dir ja am Anfang gesagt, das passt, finde ich nicht. Ich finde, das passt wirklich nicht.
Okay, ja, weißt du, dann habe ich was anderes. Ich zitiere Star Wars, weil das machen die Serien ja auch häufig. Und zwar, Marco ist relativ optimistisch reingegangen, hat die Nummer eher negativ verlassen. Wir gucken auf die nächsten 6 Episoden und sagen, I've got a bad feeling about this.